Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selbst und steige herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohepriester untereinander, samt den Schriftgelehrten, und sprachen: Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihn zu trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ihr Lieben, das ist der Karfreitag, so wie Markus ihn in seinem Evangelium überliefert hat. Der Black Friday, der schwarze Freitag oder vielleicht doch der Friday for Future, Freitag für die Zukunft. Heute haben wir viele Verbindungen mit dem Freitag. Karfreitag haben wir eben gerade noch überlegt, was heißt das eigentlich, Karfreitag. Das Wörtchen Kar oder Kara kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet eigentlich so viel wie Klage oder Trauer oder auch Kummer. Und das drücken ja auch die Worte Jesu am Kreuz hier aus: Klage, Kummer. Und ich habe zwei Gedanken dazu heute, zwei größere Gedankenkreise. Ein erster, den habe ich mal genannt: Jesus von Gott verlassen. Jesus von Gott verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das betet hier Jesus am Ende seines Lebens. Oder vielleicht sagen wir besser, am Ende seines irdischen Lebens. Das ist eins der sieben Worte Jesu vom Kreuz. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere hier bei uns noch, dass wir vor 2 Jahren, glaube ich, war es, mal so eine Predigtreihe hatten zu den Worten, die Jesus am Kreuz noch gesprochen hat. 7 Hauptworte sind da so überliefert, und das ist auch keine neue Idee, dass man sich mit diesen 7 Worten mal beschäftigt. Es gab schon Komponisten wie Heinrich Schütz oder Joseph Haydn, die diesen 7 Worte vom Kreuz auch vertont haben. Also es lohnt sich mal in einer stillen Stunde sowas mal anzuhören. Es ist gar nicht so verkehrt. Die bekanntesten Worte sind wohl, oder eins der bekanntesten ist vermutlich das Wort: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das kennen viele. Dieses besondere Wort, dass Jesus am Kreuz noch seinen Peinigern vergeben kann. Oder es gibt noch das bekannte Wort: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Auch das hat Jesus am Ende gesagt. Er hat auch noch zu dem einen Schächer am Kreuz gesagt, der sich ihm zugewandt hat: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Viele von euch kennen vermutlich diese bekannten Worte. Aber das stärkste Wort für mich ist eigentlich, das aus Jesu Mund hier zu hören: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie ist das? Ist Jesus wirklich von Gott verlassen in diesem Moment? Hat Gott ihn verlassen? Er, der sogar von sich gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Oder wer mich sieht, der sieht den Vater. War Jesus nicht ganz eng mit Gott verbunden? Und wie kann er dann hier sagen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist jetzt alles aus? Ist jetzt vielleicht in diesem Moment die Verbindung unterbrochen, wo er vorher gesagt hat, ich und der Vater sind eins? Oder ist Jesus hier in seiner letzten Stunde selbst vom Glauben abgefallen? Was ist das für ein Moment? Ich denke, was hier deutlich wird, ist tatsächlich die Gottverlassenheit, die Jesus hier spürt, die er wirklich gespürt hat. Diese Gottverlassenheit, die jeder von uns vielleicht auch kennt in der einen oder anderen Situation, wo man vielleicht selber fragt: Gott, wo bist du? Oder Gott, wo warst du? Oder wie kannst du das zulassen? Vielleicht gerade, was wir kürzlich gehört haben, wo junge Mädchen ein junges Mädchen brutal erstechen. Wenn sich die Eltern nicht beider gefragt haben: Gott, wo warst du? Täter wie Opfer. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe gerade heute beim Lesen und Nachdenken noch eine schöne Übertragung gesehen, dass man diesen Vers auch etwas anders akzentuieren kann. Wahrscheinlich wissen manche von euch, dass das mit den Satzzeichen im Hebräischen und auch im Griechischen nicht so genau zu nehmen ist, weil es im Griechischen zum Beispiel auch gar keine Satzzeichen gab. Deshalb musste man sich irgendwann entscheiden, wie man diese Worte so zusammenfügt. Dieses Wort: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das kann man auch so vielleicht sehen. So hat das Christina Bruderegg in einem Zitat heute gepostet: mein Gott, warum? Und sie setzt hier ein Fragezeichen. Und dann kommt die Frage: hast du mich verlassen? Das ist interessant. Es ist eigentlich fast das Gleiche, aber es hat einen etwas anderen Akzent. Mein Gott, warum? Und das ist ja die Frage, die wir auch kennen. Manchmal beten wir so, und oftmals beten wir so, gerade wenn wir erkennen, wozu Menschen alles fähig sind. Manchmal schiebt man es ja auch Gott in die Schuhe und sagt: Gott, wo warst du? Und wenn wir sehen, das Leid, das haben eigentlich Menschen verursacht. Natürlich hätte Gott eingreifen können, es verhindern können. Wir beten oftmals gerade so, wenn wir sehen, wozu Menschen fähig sind. Und ich denke, das ist sicher bei Jesus hier auch so. Er hat am Kreuz sicherlich die Gottverlassenheit gespürt, aber er hat auch, und so nenne ich es mal, die Menschenverlassenheit gespürt. Bis auf einen sind alle Jünger abgehauen. Einer war noch da am Kreuz, der Johannes, und ein paar Frauen. Jesus hat hier mit Sicherheit auch darunter gelitten, wozu Menschen alles fähig sind. Nicht nur, dass sie ihn als einen Unschuldigen ans Kreuz genagelt haben, sondern dass sie sich auch noch daran erfreuten und ergötzten. Wir haben eben eigentlich eine Schablone gesehen zu dem Karfreitag, nämlich diesem Psalm 22, wo das eigentlich alles schon vorkommt. Die Menschen haben sich ergötzt, sie haben sich belustigt, sie haben sich erfreut. Es war für sie teilweise sogar, vielleicht sogar ein richtiges Highlight, so eine Kreuzigung. Ich meine, damals gab es noch keine Gruselfilme. Und es war wirklich, ja, das war schon etwas, wo Menschen zugeschaut haben. So ein richtiges Highlight, ein langsamer, qualvoller Tod, bei dem man live dabei sein konnte, nicht nur im Livestream. Und dann sehen wir hier bei Jesus ja noch weiter, wozu Menschen so alles fähig sind. Sie rotten sich zusammen, sie machen sich lustig drüber. Es ist so eine richtige Gruppendynamik, wie wir das heute auch kennen. Einer fängt an, die anderen stimmen ein. Steig doch runter, wenn du Gott bist. Lass uns mal sehen, ob Elia ihm vielleicht hilft. und dann machten sie ein lustiges Losspiel um seine Kleider, wie wir das übrigens auch im Psalm 22 schon gelesen haben. So ist der Mensch anscheinend. Oder vielleicht etwas vorsichtiger ausgedrückt, so ist er auch. Menschen sind zu so einigem fähig und sie sind dazu fähig, weil sie Gott aus ihrem Leben ausgeklammert haben. Das nennt die Bibel Schuld oder mit einem älteren Wort Sünde. Sünde in ihrem tiefsten Grund ist eigentlich Gottverlassenheit. Gottverlassenheit, die der Mensch aber selbst verschuldet hat. Eine Unterbrechung der Leitung vom Mensch ausgehend. Denn da, wo Menschen ohne Gott leben wollen, da zwingt er sich auch nicht auf. Die Freiheit, die hatte der Mensch nach der Paradieseserzählung. Die Freiheit, die Wahl, mit Gott zu leben oder ohne Gott zu leben, sein eigener Gott zu sein. Und das bedeutet Gottverlassenheit. Wenn der Mensch sich nur noch um sich selber dreht, so wie Luther es mal ausgedrückt hat, wenn der Mensch nur noch um sich selber kreist, dann ist der Tod im Topf. Das ist Gottverlassenheit. Und gleich nach der Paradieserzählung lesen wir, dass der erste Mord geschieht. Zu was ist der Mensch seitdem fähig? Und besonders schlimm ist, wenn dann noch eine fromme Soße über alles gekippt wird, über das Unrecht, das geschieht. Das war bei Jesus damals in der Tat so. Die frommen Juden dachten, das ist alles gut und richtig. Das muss so passieren. Jesus spürte in diesem Moment am Kreuz die Gottverlassenheit, aber auch die Menschenverlassenheit, weil er am Kreuz die Schuld auf sich nimmt, die uns gilt. Und Schuld und Gott passen nicht zusammen. Und deshalb glaube ich, dass Jesus hier wirklich diese Gottverlassenheit nicht nur erlebt, sondern dass womöglich tatsächlich diese Leitung hier an dem Punkt unterbrochen ist, weil er die Schuld auf sich nimmt und Schuld und Gott passen nicht zusammen. Da muss etwas geschehen. Es muss für die Schuld etwas in die Waagschale geworfen werden. Und so erträgt Jesus hier im Grunde Unerträgliches. Ich stelle mir das ja so vor, dass wirklich in dem Moment die Leitung unterbrochen war, die er vorher so deutlich gespürt hat. Wenn er sagt, ich und der Vater sind eins. Jetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich stelle mir vor, in der Sterbestunde Menschenverlassenheit und Gottverlassenheit zu erleben, das muss somit das Schlimmste sein, was es überhaupt gibt. Diese komplette Einsamkeit. In der alten Kirche hat man lange gestritten, wie das denn sein kann, dass Jesus selbst diese Gottverlassenheit erleben kann, eben weil er doch auch wahrer Gott war, weil er eins mit dem Vater war. Und man kam zu der Einsicht, ja, dass es irgendwie auf geheimnisvolle Weise wohl beides sein musste. Er musste wohl irgendwie schon wahrer Gott gewesen sein, aber auf der anderen Seite auch wahrer Mensch. In einem alten Glaubensbekenntnis, in dem Bekenntnis von Nicäa, wird das auch nochmal so ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht an Ostersonntag mal wieder gesprochen wird. Wir machen das ab und zu. Jesus war wahrer Gott, klar, weil er Wunder tun konnte, weil er von sich sagen konnte, ich und der Vater sind eins, weil er die Vollmacht hatte, Sünden zu vergeben und Ähnliches. Und er hat diese Wahrheit mit vielen Zeichen und Wundern belegt. Und die alten Schriften, sie haben schon von ihm geschrieben, wie wir das eben im Psalm 22 schon gehört haben. Er war wahrer Gott, aber er musste auch wahrer Mensch sein. Denn sonst wäre das alles mit dem Kreuz im Grunde nur ein Schauspiel gewesen, eine Inszenierung. Wisst ihr, es gab in der alten Kirche im 2. Jahrhundert, da gab es so Irrlehrer, die aufgetreten sind und die gesagt haben, nein, also Jesus, der war wahrer Gott, also der kann nicht irgendwie Mensch gewesen sein, weil Gott und Mensch passt irgendwie nicht so ineinander, der kann nur wahrer Gott gewesen sein und hat vielleicht so ausgesehen wie ein Mensch, also so ein Scheinleib, so hat man das genannt und deshalb nannte man diese Gruppe auch Doketisten. Doketisten kommen von Doxa, das heißt Schein. Die haben gedacht, er kann nur so ein Scheinleib gehabt haben. Also irgendwie war das Ganze dann mehr so ein göttliches Schauspiel. Und dann ist es in der Tat so, dass der Tod Jesu am Kreuz eigentlich gar kein menschlicher Tod war, der Gottverlassenheit spürt, sondern das war irgendwie wie ein Theaterstück, das Ganze. Jesus hat gar nicht wirklich gelitten dort unter der Schuld und unter dieser Gottverlassenheit. Aber wir haben eben gesagt, es ist ja mehr als nur ein Theaterstück. Jesus hat echt am Kreuz gelitten unter unserer Schuld und er hat echt gelitten unter dieser Gottverlassenheit. Und so betet er diesen Psalm 22, der beginnt mit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und doch steckt, vielleicht habt ihr es gehört, in diesem Wort vom Kreuz, in diesem Psalm 22 natürlich noch mehr. Jesus hat in diesen alten Psalmen gelebt, wie eigentlich jeder fromme Jude. Man betete diese Psalmen. Auch dieses andere Wort vom Kreuz, wo Jesus betet: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, stammt auch aus dem Psalter. Psalm 31, ein Abendgebet der Juden. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und auch das lohnt sich mal weiterzulesen, denn es geht weiter: denn du hast mich erlöst, du treuer Gott. Jesus hat vermutlich diese ganzen Psalmen am Kreuz komplett gebetet. Jesus lebte in diesem Gebeten und der Psalm 22 bleibt eben nicht bei dieser Gottverlassenheit. Er geht schon darüber, dass die Menschen ihn verspotten und verhöhnen, dass sie um sein Kleid das loswerfen, aber am Ende wird der Blick plötzlich sehr weit und da kommen Menschen in den Blick, die vorher gar nicht in den Blick kamen. Er endet darin, dass die ganze Welt, Lebende und Tote, Juden und Heiden, also Menschen, die für die Juden gar nicht mehr im Blick waren, plötzlich Gott anbeten, am Ende Gott loben und anbeten. Das Ende von Psalm 22 lautet so: Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Ihn allein werden anbeten alle Großen auf Erden. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird, denn er hat's getan. Den letzten Satz kann man auch übersetzen, und das kam in der Übersetzung bei der Lesung vor: es ist vollbracht. Auch ein Wort vom Kreuz. Es ist vollbracht. Der Plan Gottes ist vollbracht, denn Jesus hat's getan. Und da wird deutlich, und das ist mein zweiter Gedanke, in der Verlassenheit öffnet sich etwas. In der Verlassenheit öffnet sich etwas. Wir lesen in den Passionstexten an vielen Stellen, dass der Vorhang im Tempel zerreißt. Der Vorhang, der den allerheiligsten Raum im Tempel trennt von dem üblichen Gottesdienstbesuchern. Dieses Allerheiligste, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr Zugang hatte, am großen Versöhnungstag, wo es um die Schuld der ganzen Menschen ging, um stellvertretend dann einen Sündenbock in die Wüste zu schicken. An diesem einen Tag durfte man in das Allerheiligste, durfte der hohe Priester dort rein. Und für mich wird an diesem Kreuzesgeschehen einfach mal wieder dieser Kontrast deutlich. Erst diese Dunkelheit, diese Gottverlassenheit, das heißt ja sogar, dass die Sonne sich verfinsterte, weil er selbst zum Sündenbock geworden ist. Und auf der anderen Seite wird es dann plötzlich hell und ein Vorhang geht auf. Wenn in einem Theater ein Vorhang aufgeht, dann kommt ein neuer Akt. Dann kommt etwas Neues, eine neue Szene. Aber wir haben ja schon gesagt, es ist ja mehr als nur ein Theaterstück, mehr als nur eine Inszenierung. Und deshalb zerreißt der Vorhang auch von oben nach unten. Das wird ja extra nochmal erwähnt. Wenn Menschen ihn daran gezogen hätten, wäre er von unten nach oben zerrissen. Und hier wird das deutlich: es ist Gottes Wirken, es ist sein Plan, der hier vollendet wird. Ja, vollbracht, wie es Jesus hier sagt. An Jesus wird hier deutlich, er erlebt selbst die Gottverlassenheit und leidet echt unter dieser Schuld, die er als Unschuldiger hier trägt und auf sich nimmt. Er leidet aber auch an Menschenverlassenheit. Dunkler geht es eigentlich gar nicht. Und doch als der Vorhang dann zerreißt, ja, da gibt es sozusagen Licht am Ende des Tunnels. Ein neues Kapitel beginnt zwischen Gott und den Menschen. Ich hatte in der Vorbereitung immer so ein Bild vor Augen und habe mir immer vorgestellt, eigentlich ist das wie, als wenn einer in seinem dunklen Keller gefangen gehalten ist, ohne Fenster, über Jahre. Und plötzlich geht die Tür auf. Und dieser dunkle Keller, diese Gefangenheit, diese Einsamkeit, diese Gottverlassenheit, und plötzlich geht eine Tür auf und das Licht strahlt. In der Verlassenheit öffnet sich etwas. Und das gilt für Jesus. Wir wissen, es gibt ja noch einmal einen Moment, wo etwas aufgeht und Licht wird. Er bleibt nicht im Grab, sondern der Stein wird weggerollt. Da geht auch noch einmal etwas auf. Und ich denke, so ist das auch für uns, so gilt das auch uns. Wenn wir das Gefühl haben, dass es nicht weitergeht oder es so scheint, wenn wir uns von Gott verlassen fühlen oder von Menschen oder von beidem, dann kann Gott was tun. Ein neues Kapitel kann beginnen, wenn wir es mit ihm versuchen. Am Ende unserer Geschichte hier an diesem Kreuzesgeschehen heißt es, dass einer das kapiert hat. Das fand ich ganz interessant, dass es bei Markus genau nach diesem Psalm eigentlich fast komponiert ist, dieses ganze Kreuzesgeschehen. Da ist nämlich einer, ein Römer, ein römischer Hauptmann, der das am Ende kapiert und dann auch bekennt, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn. Einer von den Heiden. Und so endet ja auch der Psalm, den Jesus am Kreuz betet. Er betet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Psalm 22 endet: es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Dieser Hauptmann ist vielleicht der Prototyp. Das ist das neue Kapitel, das mit Karfreitag anbricht. Amen. Lass uns noch einmal gemeinsam singen, bevor wir gleich das Abendmahl miteinander feiern.